Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Boah, die üblichen Verdächtigen kommen wieder aus dem Kino. Wir haben Birdman gesehen in der Vorpremiere hier im Kapitol in Mainz. Und ich bin total platt. In meinem Kopf muss noch ganz, ganz viel aussortiert werden. Wir haben heute den Hendrik dabei. Hallo Hendrik.
Tag auch, ja.
Und wir haben die Katharina dabei. Hi.
Hi, hi.
Und wir haben den Marco dabei, dessen Blog mittlerweile die Filministen heißt.
Genau, wieder eine Umbenennung. Hi.
Diesmal kommt mir das Konzept unseres Podcasts, nämlich direkt 5 Minuten nach dem Film zu sagen, wie der Film ist, sehr grausam vor, weil in meinem Kopf irgendwie noch alles sortiert werden möchte. Ich versuche mal so ganz kurz ein bisschen zu erzählen, was überhaupt passiert. Wir haben einen Schauspieler, der mal ein Superheldendarsteller war und der noch von seiner Figur verfolgt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er will ein richtig hochwertiges, intellektuelles Stück am Broadway machen. Und das ist alles nicht so einfach. Ich muss erstmal ein paar Sachen aufzählen, die mir an dem Film total gut gefallen haben. Ich fange mal mit den Dialogen an. Es gab so viel Dialogwitz und so viel Pointen. Ich habe so oft mich erschreckt in dem Film und so oft gelacht. Das ist wirklich wie die Screwball-Comedies manchmal. Während ich jetzt noch ein bisschen weiter nachdenke, lasse ich mal den Hendrik erklären.
Ich fange auch mal damit an, was mir gefallen hat. Ich habe mich eben schon mit Katharina kurz drüber unterhalten. Ich habe am Anfang gedacht, hoffentlich geht die Musik nicht so weiter. Nach einer Viertelstunde dachte ich, hoffentlich geht die Musik so weiter.
Es gibt ja unterschiedliche Elemente von Musik. Du meinst jetzt den Schlagzeuger in erster Linie.
Ich meine jetzt das Schlagzeug, dass das so, ja, in irgendeiner Weise das Ganze untermalt, akzentuiert, der manchmal sogar an völlig überraschenden Szenen sogar ein Bild ist. Und das ist für mich so eins der Elemente, die für mich den Film gut machen, nämlich der gehörige Spieltrieb. Zum Beispiel in dieser Musik. Und was ich auch klasse fand, waren die Kamerafahrten. Wie man sich durch dieses verwinkelte Hinterleben dieses Theatergebäudes, in dem das größtenteils spielt, bewegt hat. Also wie sehr man mit den Leuten mitgelaufen, mitgetreppt, aufabt ist, fand ich ganz großartig, wie dicht man durch so ein Stilmittel an den Figuren ist.
Ist es nicht so, dass dieses Labyrinth im Theater eigentlich die Gehirnwindungen des verwirrten Protagonisten sind? Oder bin ich der Einzige, der diese Metapher im Kopf hat?
Das kann man mit Sicherheit so sehen. Bei dem Film kann man aber so viel sehen. Und das ist wirklich das Problem.
Katharina, du warst auch von dem Schlagzeuger total hin und weg.
Oh ja, super. Großartige Percussion. Allein dafür lohnt der Film. Ja, also ganz viel Antagonismen. Also Film gegen Theater, Theater gegen wirkliches Leben. Zwei männliche Protagonisten gegeneinander. Alt gegen jung, vernünftig gegen durchgeknallt. Es wird sozusagen auf allen Ebenen werden die Gegensätze ausgespielt. Es ist hinreißend und vielschichtig. Und der Schluss ist denkbar überraschend. Die allerbeste Lösung. Und ja, wie soll man das beschreiben? Also es entsteht einfach ein Sog. Großartiger Hauptdarsteller, der einen mitnimmt durch seine, ja, wie soll man das nennen, fast psychotische Menschwerdung. Und ja, leider darf man jetzt nicht spoilern, aber es geht gut aus.
Das ist übrigens eine These von Katharina, dass es gut ausgeht. Ich möchte ja nicht die Laune verderben, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob es gut ausgeht.
Na klar, geht's gut aus.
Auf jeden Fall bringt Iñárritu, der Regisseur, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, magischen Realismus in dieses Broadway-Theater.
Truth or dare.
Ich finde vor allen Dingen, was nicht alle Filme machen, ist den Schauspielern eine echte Bühne zu geben. Das habe ich jetzt letztens bei Nightcrawler gesehen, dass man einen Film dem Hauptdarsteller die Chance gibt, es entweder einem das Gehirn wegzuspielen oder zu enttäuschen. Das hat er hingekriegt bei Nightcrawler. Und hier gibt es gleich mehrere Rollen. Und es gibt eine wunderbare Szene, in der Edward Norton und Michael Keaton das Spielen der Szene entwickeln. Und das ist die Stufe von schlechtem Spielen zu gutem Spielen zu sehr gutem Spielen zum mir fällt die Kinnlade runter. Das fand ich wirklich extrem beeindruckend, dass man da so zwei Schauspieler beobachten darf, die innerhalb von 7 oder 8 Minuten einfach die Möglichkeit, was Schauspieler können, vorführen und dann oben mal so bing an die Decke. Und wenn alle Zuschauer im Kinosaal Gänsehaut haben, gucken die beiden sich an und lächeln, weil sie wissen, ja, sie haben es geschafft.
Der Film hat eben diese tolle Metaebene, weil man auch Schauspieler hat, die wieder selber spielen müssen und das am Theater. Und der Hauptdarsteller ist ja auch noch ein Filmschauspieler, der mit den Zweifeln der Öffentlichkeit und vor allem einer Kritikerin, die ihm gar nicht so wohlgesinnt ist, zu kämpfen hat. Ich meinte vorhin, dass der Film Probleme hat, aber das sind keine filmischen Probleme, weil der Film ist großartig. Das Problem ist einfach nur, es sind so viele Aspekte drin. Ich möchte jetzt einfach mal kurz ein paar Gedanken aufzählen, die mir da durch den Sinn gehen. Das eine ist die aktuelle Entwicklung in Hollywood mit diesen ganzen Blockbustern, Superheldenstreifen. Dann das Dilemma von jedem Kritiker, da ist so ein schöner Spruch drin. Es sind nur Leute, die Kritiken schreiben, die selber keine Künstler sein wollen. So in der Art war das, glaube ich.
Genau wie Leute Denunzianten werden, weil sie keine Soldaten sein können. Richtig böses Zitat.
Ja.
Überhaupt ist diese Kritikerin, wird so richtig runtergemacht, wenn ich das zwischendurch gerade mal sagen darf. Diese Broadway-Kritikerin, da bleibt ja echt kein gutes Haar dran.
Ja, das stimmt.
Was muss man im Leben falsch gemacht haben, um Kritiker zu werden? So ungefähr.
Aber auch Social Media kommt eher als Bedrohung rüber. Ne? Dieses unentwegt, alles ist schon auf Twitter, kaum, dass es geschehen ist und so. Also das ist schon, ich finde schon auch die Bezüge zu diesem, in der Sekunde, in der wir was tun, wird es schon gespiegelt, kriegt es schon quasi die Gegenrealität, muss ich schon wieder auf was reagieren, was dadurch ausgelöst wurde. Das ist ganz, ganz toll entwickelt. Also und gipfelt darin, dass er schließlich wirklich mehr oder weniger nackig auf dem Broadway steht. Also was wirklich ein gutes Bild dafür ist, dass du dich ausziehst. Also wenn du Theater machst, eben wirklich dich auch ein Stück weit auslieferst, deinem Publikum und deinen Kritikern und dem Stück sowieso. Und das ist ganz toll entwickelt. Das ist, und mit unheimlich viel Humor entwickelt. Wobei
ja jeder Schauspieler sich wirklich richtig nackig macht in dem Moment, wo er auf die Bühne geht, ja, sich komplett entblößt. Ich fand aber, dass es definitiv ein Film der Gegenwart ist, weil er genau alle diese Bezüge mit reinnimmt, weil er ein wunderbarer Kommentar ist zu dieser Superhelden-Überdosis, die wir momentan im Blockbuster-Kino die ganze Zeit bekommen und die Art und Weise, wie wir darüber kommunizieren mit der aktuellen Technik, Twitter etc., ist auch total auf den Punkt gebracht.
Ja, diese Sache wird ja auch klimatisch aufgebaut. Wir haben die eine Szene zuerst, da läuft bei einer Preview, was ganz falsch, da kriegen sich Michael Keaton und Edward Norton auf der Bühne sowas von in die Haare und das ganze Publikum, von dem man eigentlich erwarten würde, das ist kulturversessen, holt schon die Handys raus und Michael Keaton schreit sie an, tut doch eure Handys bitte weg. Und das wird von der Tochter immer weiter vorangetrieben, bis wir schließlich die Szene haben, in der Birdman dann eigentlich, so kann man ihn nennen, über den Platz läuft und von allen eingefangen wird.
Ich würde mir den auf jeden Fall direkt nochmal in der deutschen Synchronisation angucken. Einfach um zu gucken, wie sie das vielleicht gut, vielleicht weniger gut rübergerettet haben. Da ist mir mit Sicherheit auch noch das ein und andere selbst mit den Untertiteln entgangen, glaube ich. Weil so schnell lese ich das Englische nicht mit, wenn ich oben gerade im Bild hänge. Also der ist rein von der Redegeschwindigkeit, ist der da manchmal schon so ein bisschen an die obere Grenze gekommen. Und ich glaube, bei der Länge der Untertitel, da ist ja immer so eine Kürzung drin, da gehen auch einfach Nuancen verloren. Also ich würde mir direkt nochmal auf Deutsch angucken.
Das ist deswegen auch besonders interessant, weil sie hier etwas aus den Batman-Filmen übernehmen, weil in dem Moment, wo er die Figur ist, spricht er sehr, sehr dunkel, was ja bei Christian Bale so übertrieben war, dass man im Kino fast lachen muss. Das war dann bei Michael Keaton damals noch nicht so schlimm und ich glaube, er ist es dann auch selbst. Da würde ich auch wirklich gerne wissen, wie gut sie diesen Gag, der die ganze Zeit, der auch was Dämonisches hat zwischendurch, wie gut sie diesen Gag in die deutsche Fassung retten. Ja? Und immer, wenn diese Figur auftauchte, also Birdman mit der dunklen Stimme, habe ich immer überlegt, magischer Realismus oder klinischer Fall und gehört definitiv unter Medikamente gesetzt.
Was ich halt ganz toll fand, war die liebevolle Art, wie sie es hier geschafft haben. Und das schaffen ja leider relativ wenige Filme, die sich viel vornehmen an der Stelle, dass wirklich die Nebenfiguren fast durchweg, mir fällt jetzt kaum eine Ausnahme ein, innerhalb weniger Sekunden tatsächlich Charaktere wurden. Wir haben so viele Filme gesehen, da sind selbst die Hauptdarsteller nach 2 Stunden noch Figuren gewesen. Und hier haben sie es wirklich geschafft, dass vielleicht durch diese überdrehte Atmosphäre dieses Theater drumrums, in die man da hineingesogen wird. Also ob jetzt die Tochter, ob jetzt der Freund und Rechtsanwalt oder sowas, das waren für mich alles nach wenigen Sekunden schon Charaktere. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber er hat es für mich hingekriegt.
Es hat einfach, fast jeder Darsteller hat so tolle Momente, bei dem einem einfach nur das Herz aufgeht. Ich fand besonders Edward Norton großartig, so als mega exzentrischer, abgedrehter Theaterschauspieler. Ich habe mich vor Lachenkamm eingekriegt.
Ja, also egal, ob er eine Flasche Gin braucht oder eine Erektion, er bringt eigentlich alles auf dieser Bühne zum Beben.
Und das Tolle ist, man kann sich das so furchtbar gut vorstellen, wie es hinterm Theater auch abgeht in den Pausen. Ich habe mir da schon oft viele Gedanken gemacht, okay, was machen die Schauspieler jetzt da hinter der Bühne? Und das war ein sehr humoristischer Blick auf das Ganze.
Wie heißt das eigentlich, wenn man eine Szene nicht schneidet?
Das ist die Plansequenz.
Genau. Vielen herzlichen Dank. Der ganze Film ist ja eine vorgetäuschte Plansequenz. Also er will ja die Illusion immer wieder aufrechterhalten. Und man sieht manchmal dann so dunkle Blenden, wo er dann baut. Und es ist interessant, wo er es bricht und wo er es nicht bricht.
Ja, da ist ja auch noch die Ausnahme am Ende, als man dieses Quallenbild nochmal sieht und als er, glaube ich, schon wirklich denkt, er sei Birdman. Da wird sehr oft geschnitten, verhältnismäßig. Und beim Rest haben wir klassische Übergänge, wenn keine Figuren im Bild sind. Wenn es dunkel ist, dass da mal ein versteckter Schnitt ist. Bei starren Einstellungen, wo man mal ganz schnell schneiden kann und dann einen komplett fließenden Übergang in Form eines Sprungs in der Zeit durchführen kann. Aber wirklich großartig gemacht. Das war bei Irreversible, fand ich das viel anstrengender als hier.
Ich glaube, die hypnotische Wirkung, die der Film entwickelt, die kommt tatsächlich auch ein Stück weit durch das Spielen mit dieser Technik der Plansequenz. Ich glaube, da haben auch alle, es ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, weil du ja dann doch immer wieder minutenweise das alles in einem Take machen musst, bis endlich die nächste Fake-Möglichkeit für einen Schnitt kommt. Und das heißt, dass jeder Schauspieler, jede Kamerabewegung und so weiter, alles funktionieren muss. Das ist schon beeindruckend, dass das dann so funktioniert. Aber ich glaube, ja, dadurch kommt auch der Sog.
Ja, deswegen ist es ja auch ein Film übers Fliegen, ne? Weil dadurch entsteht auch dieses Fliegende, dieses Endlose, dieses Geschleifte, dieses immer der Spur folgen. Das ist auch wirklich ein Film übers Fliegen.
Die direkte Verbindung dazu ist ja auch die entfesselte Kamera, weil wenn man solche Plansequenzen gestalten möchte, braucht man komplizierte Kamerabewegungen, damit das Ganze nicht zu statisch wirkt. Und das hat man in fast jeder Szene, sind sehr schöne Bewegungen drin. Man hat Kreisfahrten, man hat Fahrten in die Höhe, in die Tiefe, sehr abwechslungsreich gestaltet, hat eine sehr tolle Kameraarbeit dafür.
Ich fand auch sehr schön, was er kann, wenn niemand dabei ist und was er nicht kann. Das ist auch sehr schön. Aber wir wollen das jetzt nicht Spoiler, nicht vorwegnehmen. Diesmal machen wir mal keinen Spoiler-Alarm. Wir versuchen hier aber auch nochmal Punkte zu geben für diesen sehr ungewöhnlichen Film. Katharina, du darfst anfangen.
Ich muss jetzt anfangen. Oh, Schreck.
Die also Frau, die sehr, sehr gerne 10 Punkte gibt.
Ja. Ich glaube, dass ich, wenn ich ihn nochmal gesehen habe, 10 Punkte geben werde. Und dass ich ihm jetzt nur 9 gebe, liegt daran, dass ich noch nicht alles gesehen habe.
Das hast du so gut ausgedrückt, das kann ich nicht besser sagen. Ich schließe mich völlig an.
Da schließe ich mich auch an.
Ich falle nicht aus der Reihe wie beim letzten Mal. Ich bin. Tut mir leid, aber ich bin komplett einer Meinung. 9 oder 10. Und ich darf an dieser Stelle auch noch Werbung machen, das wurde mir versprochen am Anfang.
Ja, Sie ja. Dürfen jemanden grüßen.
Ach nein. Sie dürfen jemanden grüßen.
Sehr schön. Ja, und zwar, ich werde mit ein paar Leuten von meinem Blog am Mittwoch, also in 2 Tagen, ich weiß nicht, wann ihr das hört, einen Podcast aufnehmen und der wird dann auch bei der Seite erscheinen. Wir sind ja im Filmblog-Verzeichnis bei euch, richtig?
Genau.
Gut, also wenn ihr Lust habt, wir freuen uns über jeden Besuch.
Einfach auf Schöner Denken klicken, dann rechts auf Filmblog-Verzeichnis und dann findet man auch die Filministen. Ich habe euch schon richtig einsortiert und dann kann man da auch den Podcast hören. Der wird ein bisschen länger sein als unserer, da bin ich ganz sicher.
Ich denke mal.
Vielen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.
Sie dürfen jemanden grüßen.